Im Endeffekt hätten wir damit quasi eine Volkszelle entwickelt, um wirklich im großen Volumensegment Fahrzeuge mit auszustatten. Von daher ein sehr gutes Konzept.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, liebes Publikum, es ist soweit. Wir sprechen mal wieder über Volkswagen und die Tochterfirma PowerCo und alles das, was da in Wolfsburg geplant wird in Bezug auf Batteriezellfertigung und Traktionsbatterien für E-Autos. Und dafür haben wir einen ganz tollen Brancheninsider hier im Podcast, und zwar Dr. Philipp Wunderlich. Grüß dich.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Philipp, du bist Berater und Analyst für Batterietechnologien. Ja, und du kannst unser Publikum heute so ein paar Infos darüber geben, was da aktuell in Wolfsburg so besprochen wird und was da vielleicht auch hinter den Kulissen so passiert.
Ja, Philipp, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus mit der ersten Frage. Das ist auch so ein bisschen die Frage, die über der ganzen Folge eigentlich steht. Deswegen ist das, glaube ich, ganz spannend, mal von dir zu hören, wie du das so grundsätzlich einschätzt. Erleben wir denn demnächst jetzt mit VW und PowerCo vielleicht ein zweites Northvolt? Das heißt, liebes Publikum, so ja ein Scheitern der großen Gigafactory-Pläne in Europa? Oder kommt es vielleicht doch jetzt endlich die Zellproduktion in Europa, in Deutschland in Gange mit VW und mit PowerCo? Wie siehst du das?
Ja, starke Einstiegsthese, das als zweites Northvolt zu bezeichnen. Also VW und die PowerCo muss man im Markt betrachten. Also nicht nur als einzelnen Champion, der da noch auf der See unterwegs ist, sondern insgesamt als europäischen und deutschen Zellhersteller bewerten. Und das ist mitunter einer der vielversprechendsten Anläufe, den wir noch haben lokal. Und ich glaube nicht, dass das eine Northvolt 2 werden sollte. Also die Fabrik, wo sollte ja mal Northvolt 2 werden. Davon ist man aber abgerückt. Deswegen glaube ich, dass alleine schon aus diesen Gründen man aus der Northvolt-Geschichte gelernt hat, Fehler vermeidet und es so gesehen kein zweites Northvolt wird, sondern es wird ein ganz neuer Ansatz. Und es ist immer noch spannend, dieses Rennen um die europäische Batteriezellherstellung zu beobachten. Also der Markt nimmt durchaus noch Fahrt auf. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Es startete ungefähr vor 5-6 Jahren und wie wir mit Blick auf den Markt sehen, es bleibt auch weiter spannend.
Wir machen diese Folge heute deshalb, weil wir ja so ein bisschen entmythifizieren wollen, was da gerade auf YouTube so gesendet wird. Ja, die Gigafactory, die läuft jetzt an, die ersten Einheitszellen, die werden jetzt produziert. Und gleichzeitig finden Daniel und ich das natürlich ganz toll, dass überhaupt was passiert. Und trotzdem zweifeln wir die ein oder andere PR-Nachricht da so ein bisschen an. Sag doch nochmal, was unterscheidet jetzt die PowerCo, also die Tochterfirma von VW, strukturell von Northvolt? Warum ist ein erneutes Scheitern aus deiner Sicht jetzt eher unwahrscheinlich?
Ja, ich glaube, da schwingt auch eher die Hoffnung mit, beziehungsweise eine berechtigte Sorge, nachdem wir sehr viele europäische Zellhersteller gesehen haben, die es nicht geschafft haben zu überleben auf dem Markt. Deswegen muss man hinterfragen, ist man da on track, ist der Plan guter und wie sieht das auch in der Zukunft aus? Also generell darf man, wenn man diese beiden Firmen konkret jetzt vergleicht, nicht ein Großkonzern mit einem Startup direkt gleichsetzen. Also es gibt schon viele Gemeinsamkeiten, die auch auf der Technologie und den Anlagen und der generellen Ambition basieren, aber durchaus fundamentale Unterschiede, was die Unternehmenskultur betrifft, die industrielle Verankerung, die Partnerstruktur, die Finanzierung. Und man müsste sich Northvolt so vorstellen wie ein Silicon Valley Startup, was es eigentlich nach Europa geschafft hat, wo man mit diesem Unternehmertum dann ein ganzes Batterieökosystem im Norden aufbauen wollte, was tatsächlich wenige Jahre vor VW schon ein Ding im Markt war, bis man dann im Automobilbereich gemerkt hat, okay, wir überlegen jetzt eine eigene Zellfertigung aufzubauen, und dann kam quasi die ernst gemeinte Ansage des Großkonzerns. Und dieser Großkonzern, der ist auch weiter der größte Sponsor der PowerCo. Das heißt, wenn wir uns mit diesem Zellherstellungsventure auseinandersetzen, muss man das immer in diesem großindustriellen Kontext denken. Das heißt, man denkt weniger visionär, aber mehr in den Rahmenbedingungen und dem Risikoprofil eines weltweit agierenden Großkonzerns. Das schafft natürlich ganz andere Voraussetzungen als bei einem Scale-up wie Northvolt.
Jetzt gibt es in der Branche allerdings auch immer wieder Hinweise, so was PowerCo und die Zellfertigung angeht, dass es da vielleicht verzögerte Hochläufe, teilweise auch Qualitätsprobleme oder eben auch diese Schwierigkeiten des Hochlaufs gibt. Wie belastbar sind denn solche Hinweise jetzt in Hinsicht auf PowerCo? Und oder ist das vielleicht auch einfach der normale Prozess, wenn man eine Gigafactory versucht aufzubauen?
Ja, ich würde sagen, es ist der normale Prozess. Also es gibt eigentlich keinen Zellhersteller, der es geschafft hat, nach Hinsetzen der Anlagen sofort in die Massenproduktion überzugehen. Das heißt, der Ramp-up ist eine durchaus schwierige Phase, die sich jeder Zellhersteller auch erst, die er meistern muss. Das heißt, man hat sein Flugzeug zusammengebaut im Hangar, es ist gestartet und jetzt muss es an Höhe gewinnen und fliegen. Und in einer ähnlichen Phase befinden wir uns jetzt auch bei den vielen europäischen Zellherstellungsprojekten. Und wir hatten diese Hochphase vor 5 Jahren, als die ganzen Ankündigungen kamen. Und die sind jetzt inzwischen zu dem Punkt überführt worden, dass wir Produktionsstarts gesehen haben, dass wir vereinzelt schon im Ramp-up drin sind, dass sich auch die Landkarte der Gigafactory-Projekte für Automotive-Zellen verändert hat. Und es ist so eine Art operative Stille eingekehrt. Das heißt, man muss auch genau zwischen den Zeilen lesen, was kommuniziert die Firma und was nicht. Weil ich würde davon ausgehen, dass alle, die sich in dieser schwierigen Hochlaufphase befinden, laserfokussiert darauf sind, Zellen zu produzieren, Ausschüsse zu reduzieren und den Kunden happy zu machen.
Dann gehen wir doch direkt jetzt mal in die Analyse. Wir wissen ja, VW hat jetzt vor kurzem zusammen mit PowerCo ganz viele PR-Nachrichten rausgebracht. Die Einheitszelle wird jetzt in Wolfsburg bzw. Salzgitter da jetzt anfänglich produziert. Diese neue Einheitszelle, die soll ja schon im Cupra Raval und im neuen ID Polo zum Einsatz kommen. Und da fragen wir uns natürlich konkret, kommt denn diese neue Einheitszelle Stand jetzt schon aus Deutschland oder Europa oder ist die vielleicht ganz woanders produziert worden?
Wir gehen davon aus, dass die PowerCo natürlich die Produktion schon gestartet hat. Also das sind die öffentlich zugänglichen Meldungen, die wir Ende letzten Jahres um Weihnachten rum hatten. Das heißt, in Salzgitter werden schon Zellen produziert, was auf jeden Fall ein Meilenstein ist, auf den wir auch als Deutsche sehr stolz sein können. Jetzt muss man aber gucken, wenn VW die Batterien für diese Einstiegsmodelle, die jetzt auf den Markt kommen, den Raval, den Polo und den Epic von Skoda ausrüsten möchte, haben die natürlich einen sehr hohen Bedarf an Batterien, die zuverlässig funktionieren. Und da müsste man genau schauen, werden denn diese Zellen dafür schon in Salzgitter produziert? Also was bekannt ist, es gibt den Split zwischen den NMC-Produkten und den LFP-Batterien, die in den Fahrzeugen verbaut werden sollen. Wir wissen auch, dass sie in Spanien wahrscheinlich assembliert werden. Aber es gibt noch keine sehr dichten Hinweise, dass diese Zellen in dem Volumen und der Masse tatsächlich aus Salzgitter kommen. Insbesondere, weil auch gerade die LFP-Produkte in Valencia, also der anderen PowerCo-Fabrik außerhalb Deutschlands, gefertigt werden sollten oder zusammen mit Technologiepartnern außerhalb Europas.
Hast du da vielleicht nähere Hinweise? Jetzt arbeitet ja VW PowerCo auch mit dem chinesischen Hersteller Gotion zusammen. Könnten die vielleicht diejenigen sein, die jetzt im Moment auch die Einheitszelle schon für diese Modelle herstellen?
Ja, das ist natürlich teilweise Spekulation. Auf der anderen Seite sehr naheliegend, da auch Gotion in China sehr stolz von dem Unified Cell Projekt berichtet. Also Gotion als chinesische Firma, die vielleicht nicht allen Zuhörern bekannt ist, die waren immer sehr innovativ, einer der Follower in China, die auch technologisch Druck auf CATL und BYD an der Spitze ausgeübt haben. Unter anderem durch ihre Hochenergie-LFP-Batterien. Das heißt, die haben immer sehr viel für Schlagzeilen gesorgt und das hat auch im Endeffekt das Interesse von VW verursacht vor vielen Jahren, was dafür sorgte, dass der Konzern dann in diesen Zellhersteller investierte. Und daraus ist jetzt, so wie wir es in der Öffentlichkeit sehen können, eine Partnerschaft entstanden, von der beide Parteien scheinbar profitieren derzeit.
Jetzt kommt Werbung.
Hier im Geladen-Podcast reden wir ja oft über Batterien und Unabhängigkeit. Und genau das ist auch das Riesenthema der Stunde in der Wirtschaft. Digitale Souveränität. Ja, viele sprechen davon, aber kaum jemand weiß eigentlich, wie man es konkret umsetzt. Die einen, die hängen im Käfig dieser riesigen amerikanischen Cloud-Anbieter, sogenannter Hyperscalern, und laufen direkt in die Abhängigkeit. Die anderen versuchen, alles mühsam, teuer und starr auf eigener Hardware im eigenen Haus, also On-Premises, zu verwalten. Beide wollen eigentlich dasselbe, nämlich die volle Kontrolle über ihre Daten, aber ohne die Flexibilität einer Cloud zu opfern. Ja, und genau hier setzt unser Partner Pro.io aus Frankfurt an. Die haben nämlich eine Lösung gebaut, die das Thema IT-Souveränität pragmatisch löst. Deutsche Inhaber, Standorte in Deutschland und alles auf Open-Source-Basis mit vollem Enterprise-Support. Und das Geniale daran ist, man holt sich die Unabhängigkeit zurück, egal wo man herkommt, und kann diese starre On-Prem-Infrastruktur in eine hochmoderne Private Cloud verwandeln oder für schnelle Projekte deren Public Cloud nutzen. Alles mit planbaren Kosten und ohne böse Überraschungen. Also, wer das Thema IT-Souveränität jetzt endlich von der Agenda in die Realität holen möchte, geht doch jetzt mal auf proio.cloud/geladen und füllt das Formular für ein unverbindliches Gespräch aus. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen, ruft ProIO doch einfach mal an und schaut gemeinsam, wie man eure IT souverän und unabhängiger aufstellen kann. Transparent, kontrollierbar und immer auf Open-Source-Basis. Den Link zum Formular findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Jetzt müssen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen ausholen. VW bezieht Zellen fernab von PowerCo, zum Beispiel von Gotion. Da sind sie beteiligt. PowerCo selber könnte in Europa produzieren. Sie könnten aber auch theoretisch irgendwann mal selber Werke zum Beispiel in Asien aufbauen. Darüber sprechen wir gleich mal. Es ist ein bisschen komplizierter, als wir uns vielleicht hier jetzt gerade so vorstellen. Philipp, ganz grundsätzlich, was würdest du sagen, wie sieht die Strategie hier von VW kurzfristig aus, was diese Einheitszelle angeht?
Ich denke mal, das ist eine sehr gut durchdachte Strategie. Also die wissen genau, was die machen und die haben auch an den anderen Beispielen, die wir in Europa beobachtet haben, Northvolt allen voran gelernt. Und was man VW auf jeden Fall anerkennen muss, ist, die haben auch die Relevanz von China erkannt, gerade auch im Bereich Automobil- und Batteriebusiness. Was Entwicklungsgeschwindigkeiten und Produktionsstabilität betrifft, kann man sehr viel von den Chinesen lernen. Und ich glaube auch, dass das ein Teil, eine Taktik ist, die Volkswagen an der Stelle verfolgt. Das heißt, während viele OEMs auf Eigenentwicklung setzen oder immer noch sehr explorativ unterwegs sind, Batterietechnologie überhaupt kennenlernen, geht es ja VW, die sich wirklich dazu entschieden haben, Zellen selber zu fertigen, darum, das stabil industriell aufzubauen. Und das kann man auch geschickterweise mit Partnern machen. Und das ist ein Ansatz, den haben wir vor 5 Jahren noch nicht in Europa beobachtet, dass jemand nach China ginge, dort vielleicht schon mit Linien Produkte erprobt, entwickelt und damit vielleicht auch einen Serienstart stabilisieren könnte.
Nun sendet VW aber doch irgendwie ambivalente Signale so. Also einerseits haben sie schon seit Jahren, bekennen sie sich dazu, dass sie die Batteriezellen so als eigene Kernkompetenz irgendwie auch entwickeln wollen. Und gleichzeitig hören wir aber letztes Jahr, dass im Handelsblatt zum Beispiel wurde das berichtet, dass VW PowerCo immer mal wieder das Budget zusammengestrichen hat. Also meinst du, die meinen das wirklich ernst, vor allem mit PowerCo? Oder sehen wir da vielleicht eher so einen Shift hin dann doch zu chinesischen Partnern?
Das mit den Budgets ist natürlich ein Riesenproblem, was die Branche im Automobilbereich allgemein trifft. Also überall Stellenstreichung, Budgetkürzung, da bleibt keiner von verschont derzeit. Das heißt, da muss man selbst an Transformationsprojekten und Prestigeprojekten den Rotstift ansetzen, was natürlich einfach nur ein Sparkurs bedeutet. Aber ich denke schon, dass aktuell der Glaube an dieses Technologie-Venture weiter besteht und man da wirklich ernsthaft in den Gigafactory-Maßstab der Produktion einsteigen möchte. Und das machen andere OEMs tatsächlich nicht. Die setzen immer noch auf Sourcing.
Also ich finde es schon sehr beeindruckend, wie, ja, du sagst, es ist sehr authentisch, was die da in Wolfsburg machen. Aus meiner Sicht, sie machen alles. Sie möchten selber Zellen beziehen aus China. Sie investieren dort in Firmen, aber haben auch eine 100%ige Firma, die eben Gigafactories in Europa baut. Hört sich irgendwie nach wir machen alles. Aber liebes Publikum, wenn ihr genau solche Analysen wie heute, ja, und echte Insider-Infos in der Batteriebranche schätzt, so wie wir sie heute bringen, dann drückt doch gerne auf Abonnieren und folgt diesem Kanal und bewertet uns auch gerne in eurer Podcast-App. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Speaker und Gäste wir in Zukunft hier noch einladen sollen und welche Themen ihr denn gerne mal hören wollt.
Ja, und dann springen wir doch mal weiter zu Salzgitter und gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Du hast es ja gerade schon skizziert, dass die im Prinzip jetzt gerade in dieser Hochlaufphase sind. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ausholen und so die Chronik, die Historie dieses Werks irgendwie darstellen. Was ist denn die Idee, die hinter Salzgitter genau steckt für VW?
Es ist ein riesen Transformationsprojekt im Endeffekt. Und Salzgitter als Motorenwerk hat natürlich Symbolcharakter. Wenn dann einer der größten Automobilkonzerne sagt, wir steigen jetzt auf Batterietechnologie um. Und wenn man das historisch mitverfolgte, dann war es wirklich eine schrittweise Ansiedlung von Batteriekompetenzen an diesem Standort, um dort erst mit einem Center of Excellence zu starten. Und man hat, glaube ich, schon vor über 10 Jahren die ersten Mitarbeiter dort an Bord geholt, eher im Bereich Research und Development. Und dann hat man in der Wolfsburger Konzernführung auch immer weiter natürlich über die Elektromobilität diskutiert, sein Commitment dazu. Und dann kam im Endeffekt die Hochphase um 2022 herum, also einige Jahre, nachdem wir auch schon viele Gigafactory-Projekte à la Northvolt angekündigt bekommen haben. Und dann wurde die PowerCore auch offiziell gegründet. Und dann kam natürlich Meilenstein auf Meilenstein. Die Organisation ist gewachsen. Das ganze Talent, was der europäische Markt hat, ist zur PowerCore gegangen unter sehr attraktiven Konditionen. Der Bauantrag wurde gestellt, der Grundstein gelegt, Maschinen wurden beschafft, die Organisation wächst. Vielleicht erinnern sich noch manche dran, es gab einen Tech Day, ich glaube 2021, und das erinnert sehr an das, was man so von Tesla kennt. Also ein großes Innovationsshowcase, wo man Zellneuheiten, Chemieneuheiten vorstellt. Und das war auf jeden Fall dann in den letzten Jahren die Hochphase. Und was ich vorhin schon erwähnte, es ist operativ ruhig geworden. Und ich denke, das liegt daran, dass man sich jetzt wirklich fokussiert darauf ist, den Output dieser Fabrik hochzuziehen. Und das ist natürlich die kriegsentscheidende Phase für eine sehr kapitalintensive Fabrik, wie man sie aus der Batteriezellherstellung kennt. Ähnliches haben wir ja schon auch bei der ACC, der Automotive Cell Company, gesehen. Und ähnlich geht's auch den Asiaten, die in Europa produziert haben. Es sind immer ganz viele mediale Ankündigungen am Anfang und am Ende müssen da einfach Zellen rauskommen.
Da habe ich jetzt aber noch mal eine Nachfrage. Wir haben ja hier vor ein paar Jahren auch tatsächlich schon mal mit PowerCore gesprochen. Und die haben das, soweit ich das in Erinnerung habe, so dargestellt, dass Salzgitter so eine Art Blaupause für weitere Gigafactories ist, die sie in Europa aufbauen wollen. Also da sind ja noch weitere Projekte geplant, zum Teil jetzt auch noch nicht so ganz groß angekündigt. Aber das Salzgitter soll ja erst der Anfang sein. Ist das sozusagen so die Einheits-Gigafactory, die man da für VW jetzt gerade in Salzgitter baut, wo man einiges auch austestet und dann eben so das perfekte Rezept sozusagen entwickelt und das dann auf andere Standorte wiederum einfach nur überstülpen kann? Oder ist man eigentlich weg von diesem Konzept und sagt, nee, wir müssen das dann immer individuell wiederum anpassen?
Das ist der Plan und auch, glaube ich, eine Besonderheit des VW-Ansatzes in diesem Bereich, auf Standardisierung zu setzen und natürlich auch auf seinen Heimatanker, von dem man aus entwickelt und alles steuert. Das ist ein guter Move. Man hat die Brainpower hier vor Ort. Und man hatte ja Anfang, als der Markt wirklich noch krass am Boom war, sehr viele Gigawattstunden angekündigt. Ich glaube, es ging bis zu 240 Gigawattstunden hoch und es waren neben den Fabriken, die auch noch in Valencia in Spanien und St. Thomas in Kanada kommen sollten, war auch noch die Rede von einer osteuropäischen Fabrik. Von der haben wir nichts mehr gehört seitdem. Tatsächlich wurden dann auch die Prognosen für den Ramp-up bzw. die Kapazitäten der Fabrik nach unten korrigiert. Es ist einfach begründet dadurch, dass der Elektromobilitätsmarkt nicht so angezogen ist, wie man es vermuten hätte. Das haben auch viele andere OEMs, vor allem in den USA, schmerzhaft feststellen müssen. Das heißt, man hat sich da an deutlich realistischere Kapazitäten gewöhnt. Das heißt, man redet nicht mehr von diesen 240 Gigawattstunden, sondern guckt jetzt auch kurzfristig erstmal darauf, dass man in Gigawattstundenbereich kommt und dann auf 10, 20, 40 pro Standort vielleicht kommt.
Wir hören jetzt immer wieder Einheitszelle, Einheitszelle. Was ist das eigentlich?
Das ist ein Standard, der gesetzt wird. Und es ist ein sehr gut durchdachtes Konzept aus dem Hause VW, was die eigene Flotte mit Batterien relativ zukunftsfest ausstatten soll. Das heißt, man möchte da durch die Skala und den Volumenmarkt, den man vor sich hat, diesen Standard schaffen, mit der PowerCore einen Zellhersteller haben, der dieses Produkt dann auch produziert. Aber man möchte auch, dass andere Supplier in der Lage sind, dieses Format zu produzieren. Und wenn man sich die Vielfalt innerhalb des Konzerns anguckt, die ganzen Marken, die vom Einsteigermodell bis dann doch zum Premium-Fahrzeugkragen betrachtet, die brauchen alle ähnliche Zellformate. Und da hat man sich überlegt, welches Format könnte denn one size fits all sein? Das lässt sich natürlich ambivalent diskutieren. Ein standardisiertes Produkt gegen immer ein perfekt angepasstes Produkt. Aber die Idee ist, dass man hier auf Plattform und Skala setzen kann. Und in dieses Gehäuse, also eine prismatische Zelle, dann auch verschiedene Zellchemien einbringen kann und immer innovativ und an der Speerspitze der Technologien zu bleiben.
Philipp, dann bring es doch noch mal kurz auf den Punkt, diese Einheitszelle, die VW jetzt hier bauen lassen möchte über die PowerCore. Was hältst du ganz persönlich davon?
Also in der Logik eines großen OEMs gedacht, mit verschiedenen Marken und Plattformen, macht das technisch absolut Sinn. Das ist wahrscheinlich nicht der Ferrari unter den Batteriezellen, sondern eher der Golf. Also die Zelle ist vom Formfaktor gut durchdacht, prismatisch, praktisch, ganz okay und wirklich gut, was auch die Specs betrifft. Das heißt, die kann sich sehen lassen. Ist ein Weltklasse-Produkt in dem Sinne, dass sie auch die Skaleneffekte erreichen kann. Und ich denke, das ist es auch, was der VW-Konzern damit erreichen möchte, nämlich Produktionsskala und entsprechend den Kostenhebel zu bewegen. Das heißt, im Endeffekt hätten wir damit quasi eine Volkszelle entwickelt, um wirklich im großen Volumensegment Fahrzeuge mit auszustatten. Von daher ein sehr gutes Konzept.
Woher bezieht denn VW bzw. PowerCo denn derzeit so die Zellen für die E-Autos und was ist so der Plan, sagen wir mal 2030, 2040, wie viele eigene Zellen, eigenproduzierte Zellen will man denn in seinen Autos dann haben?
Öffentlich bekannte Supplier, und da muss man sich natürlich einen international sehr breit aufgestellten Konzern denken, sind die etablierten Batteriezellproduzenten wie CATL oder auch Gotion, wo man das Investment hat, das koreanische Trio, also LG Energy Solutions, SK On und Samsung SDI. Und man setzt natürlich auch in verschiedenen Marktregionen, also China, USA, Europa, auf verschiedene Supplier. Also die meisten OEMs fahren einen Multisourcing-Ansatz, was ja auch durchaus vernünftig ist. Man möchte sich ja nicht zu stark in die Abhängigkeit eines Lieferanten begeben. Unter diesen Gesichtspunkten hat man, glaube ich, auch gesagt, dass man ca. 50% des Zellbedarfs in-house durch einen Hersteller wie die PowerCo decken möchte. Und mit diesem Format der Einheitszelle hat man angekündigt, man wolle 80% der Fahrzeuge ausstatten. Das heißt, das ist schon nicht 100%, das ist wichtig, weil dann hätte man wieder ein Klumpenrisiko, aber immer noch breit genug aufgestellt, um dann auch weiter von Skaleneffekten profitieren zu können und auch mit anderen Herstellern zu arbeiten.
In der Branche, da hört man häufig, dass viele europäische Zellfabriken, die können zwar gebaut werden, aber es ist eben sehr, sehr schwierig, das dann wirklich auch wirtschaftlich hinzubekommen. Wie weit ist denn Salzgitter jetzt deiner Einschätzung nach entfernt davon, von wettbewerbsfähigen Kosten?
Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Kontext ist natürlich eine andere, als wenn wir auf globaler Ebene gucken, weil da haben wir immer noch die Marktmacht der Chinesen, die scheinbar unaufholbar scheint nach aktuellen Gesichtspunkten, gerade auch was Rohstoffe betrifft. Das heißt, die Hauptaufgabe, die europäische Zellhersteller haben, von klein bis groß, besteht im Endeffekt darin, die Kostenlücke zu schließen. Und das gelingt denen darüber, dass die Produktionsskaleneffekte realisieren, dass sie eine entsprechend hohe Qualität ihrer Produkte auch haben, der Prozess stabil läuft, die Anlagen ausgelastet sind und die Organisation vielleicht auch nicht zu groß aufgebaut wird. Wenn wir uns jetzt die Standorte angucken, dann ist Deutschland nicht unbedingt der beste Standort, um günstig zu produzieren. Aber deswegen haben viele Zellhersteller ja auch diversifiziert, gehen nach Spanien, gehen nach Osteuropa. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Tesla sich in Deutschland auserkoren hat, dass CATL auch in Thüringen ein Werk hat. Also der Standort ist nicht gänzlich verloren, aber es ist durchaus eine Herausforderung, hier Zellen für den Weltmarkt zu produzieren.
Jetzt muss man aber natürlich festhalten, dass VW wahrscheinlich der ideale Konzern irgendwie ist, um diese riesen Herausforderung, nämlich dass man vielleicht auch so dieses berühmte Tal der Tränen in den ersten Jahren, wenn man so eine Gigafactory hochfährt, dann erstmal gehen muss, auch wirklich diesen langen Atem dann hat und eben auch das Budget dazu, um dann PowerCo zu befähigen, dann diese Lernprozesse auch mitzumachen, oder? Wie schätzt du das ein?
Die Lernkurve muss steigen, die Kostenkurve muss fallen und die Kosten stehen und fallen im Endeffekt auch mit der Auslastung der Fabrik und der Skala, in der produziert werden kann. Das heißt, wenn wir uns in die Bereiche jenseits von vielleicht 8 bis 10 Gigawattstunden begeben, was circa einem Block der Standardfabrik entspricht, hat man schon einen Großteil der Skaleneffekte gehoben. Dann muss ich zusehen, dass die Anlagen ausgelastet sind und vielleicht auch die Ausschussrate, also der viel diskutierte Scrap, minimiert wird. Ein Target von unter 5% ist was Zellhersteller gerne anpeilen. Aber wenn wir uns die Ramp-Ups anderer Zellhersteller angucken, ist das eher die Ausnahme, dass man dahin kommt. Das heißt, man muss möglichst schnell durch diese Phase kommen und die ist sehr kapitalintensiv. Die Anlagen sind bezahlt, die Leute stehen alle auf der Payroll und es müssen Materialien eingekauft werden. Und alles, was man nicht verkaufen kann, ist ein riesiger Kostenfaktor. Und wenn man da nicht genug Umsatz erzeugt und auch profitabel wird, möglichst schnell aus diesem Tal rauskommt, dann landet man bei den Liquiditätsproblemen, die jetzt auch jüngst andere Zellhersteller wie zum Beispiel Morrow gesehen haben.
Ja, die sind ja jetzt leider pleite gegangen. Jetzt hat PowerCo natürlich den Vorteil, dass sie sozusagen anteilig die produzierte Menge, die man tatsächlich benutzen könnte, tatsächlich an VW sozusagen im Mischmengenverhältnis immer abführen kann. Aber gib uns mal ein Beispiel, wie viel Kohle verbrennt man denn da in den ersten Wochen, Monaten im Hochlauf von so einer Gigafactory? Reden wir von Millionen Euro pro Tag oder wie hoch sind solche Beträge?
Ich denke mal, im Jahr sind es vielleicht schon hunderte Millionen. Ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen für diesen Ramp-up in Salzgitter konkret, weil man muss sich nur alleine die Mengen der Materialien vorstellen, die da für eine Gigawattstunde benötigt werden. Das könnte man jetzt durchmultiplizieren, dass man mit Kosten von zum Beispiel wenn man mal 70 Euro pro Kilowattstunde für Materialien anproduziert. Und das geht dann auch schnell in den Millionenbereich. Und jeder Tag Stillstand der Linien kostet. Das sind sehr CapEx-intensive Anlagen. Und wenn man einen guten Ramp-Up-Plan hat, dann kauft man sich natürlich eine Anlage nach der nächsten, baut nicht Linien auf, bevor die ersten ausgelastet sind und sicher produzieren können. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass man auch die Utilization Rate entsprechend hoch hat. Das ist nämlich auch ein Problem, was wir gerade bei den Koreanern sehen. Also wir hatten in den letzten Jahren auch in China das Problem, dass ca. 50% Fabrikauslastung nur der Fall waren bei den Chinesen. Hat sich wegen der Überkapazitäten gebessert. Jetzt haben die Koreaner ein entsprechendes Problem, weil die Marktanteile verlieren. In China hat man es hingekriegt, die Fabriken entsprechend auszulasten. Aber genau das sind dann auch diese Kostenblöcke, also die laufende Kosten für die Mitarbeiter, auch die Trockenräume für den Materialeinkauf, die bleiben bestehen, die lassen sich nicht so leicht wegrechnen. Das heißt, jeder Tag kostet sehr viel Geld. Die Investoren werden skeptischer, die Kunden werden ungeduldiger. Und deswegen ist diese Phase so entscheidend für das Überleben eines Zellherstellers.
Super, super spannend zu hören. Jetzt stelle ich mir mal vor, die Maschinen müssen eingestellt werden. Der Materialbedarf ist relativ hoch. Es müssen auch viele Leute sozusagen dort am Anfang dabei sein. Man kann sozusagen nicht auf dem Teil der Belegschaft da verzichten. Wann kommt es denn dazu, so erfahrungsgemäß, dass die allererste Zelle tatsächlich in ein Fahrzeug reingeht, was sozusagen dann auch real verkauft wird? Ist das dann sozusagen irgendwo so ein bisschen, Qualität wird so ein bisschen anders definiert, oder ist es dann wirklich, keine Ahnung, nach ein paar Monaten so, dass die erste Zelle von Maschine 34 sozusagen dann so gut ist, dass man sagt, das geht jetzt sofort in ein Batteriepack rein?
Also ich denke, wenn dieser Meilenstein erreicht ist, wird er gefeiert, und das muss er auch, weil das ist ein sehr weiter Weg, um dorthin zu kommen. Man muss sich überlegen, die Zellhersteller sind ja seit Jahren daran, Produkte zu entwickeln, von der PowerPoint-Zelle wirklich in Industrieprodukt zu überführen, und das hat viele Jahre und sehr viel Entwicklungsarbeit benötigt. Das macht man auch zusammen mit den Kunden. Im Automobilbereich sind natürlich die großen Automobilmarken, die dort einkaufen. Und wir haben jetzt, wenn man auch den Pressemitteilungen folgt, die ersten Zellen in Salzgitter Ende 2025 gehabt. Die müssen vielleicht nicht direkt im Fahrzeug landen, man kann sie auch in anderen Anwendungen erproben. Das können Energiespeicher sein, vielleicht auch erstmal, das machen auch viele andere Zellhersteller, einen Energiespeicher, den man sich neben die Fabrik selber stellt. Und ich denke, wenn das dann serienreif in Fahrzeuge ist, da muss man, wenn man ein etablierter Konzern ist, wirklich alle Risiken minimiert haben und wissen, die Qualität ist Bombe. Das entspricht meinem Lastenheft. Ich muss keine Angst vor Recalls haben. Und da lässt man sich dann doch lieber Zeit. Und das ist auch nichts Verwerfliches dran. Also ich würde da auch lieber mir die Zeit nehmen und das Ding sicherzustellen, als eine Rückrufaktion später als Automobiler zu haben. Das heißt, Qualität steht an erster Stelle. Gleichzeitig ist natürlich der Lieferdruck und der Zeitplan des Industrialisierungs- oder Gigafactory-Projekts enorm. Weil natürlich die Investoren und die Kunden ungeduldig werden. Die haben ihre Meilensteine, da muss der Zellhersteller sich nachrichten. Und das erfordert einen ständigen Austausch und sehr viel Arbeit im Hintergrund.
Nun wird es natürlich auch spannend, was jetzt VW oder PowerCo dann in Zukunft für eine Zellchemie in ihre Zellen einbaut. VW hat da lange stark auf Nickel, Mangan, Kobalt, NMC gesetzt. Inzwischen gewinnt aber auch LFP massiv da an Bedeutung. Ist ja natürlich auch logisch, niedrigpreisigere Zellen. Kannst du das nochmal auseinander dividieren irgendwie? LFP, NMC, was hat VW damit geplant? Für welche Fahrzeuge vielleicht auch?
Ich denke mal, auch den Zuhörern ist dieser duale Split weitestgehend bekannt. Also die beiden Zellchemien sind im Endeffekt der aktuelle Mainstream. Das NMC kennen wir von den Koreanern früher. Das waren die ersten, die auch auf den Automotive-Zug aufgesprungen sind. Und dann kamen die Chinesen mit der riesen Erfolgsgeschichte LFP. LFP hat deshalb einen Siegeszug verbucht, weil es günstig war und weil man es geschafft hat, durch Systemintegration in Fahrzeuge zu integrieren und trotzdem noch akzeptable Reichweiten zu haben. Das heißt, wir haben jetzt am Markt diese beiden etablierten Zellchemien, und die waren auch vor 5 Jahren, 6 Jahren bekannt, als man alle Gigafactory-Projekte in Europa angekündigt hatte. Das heißt, alle Zellhersteller haben schon eigentlich von Anfang an auf ihren Roadmap diese beiden Produktideen verfolgt. Manche wie Northvolt haben sich eher dem NMC committed als Premium-Chemie, weil man direkt in die Nachhaltigkeits-Premium-Nische gehen wollte. Andere Firmen, wie zum Beispiel Freya aus Norwegen, haben gesagt, wir gucken uns NMC und LFP an. Die Automotive Cell Company hat es analog gesagt, wir gucken uns beide Zellchemien an und die haben auch ein Riesenproblem, gerade umzuschwenken. Weil jetzt haben wir nämlich Kostendruck abbekommen, nämlich immer günstiger werdende Batterien, massiven Wettbewerbs- und Preisdruck, der aus China kommt, einfach durch die LFP-Chemie. Und der Modus operandi ist derzeit LFP in die günstigen Fahrzeuge und die Einsteigermodelle, NMC für die Premium-Modelle. Und da hat man ja auch viel NMC-Entwicklung investieren müssen, gerade in die Hochnickel-Chemien. Das sind dann Fahrzeuge, die eine höhere Reichweite ermöglichen sollen. Wenn ich jetzt ein plattformbasierter Konzern mit sehr vielen Marken und Produkten bin, dann lohnt sich dieser Produktsplit auch, weil so kann ich die Reichweitenbedürfnisse meiner Kunden entsprechend adressieren. Und dann Premium-Modelle oder teure Extra-Modelle mit höherer Reichweite anbieten, indem ich NMC verbaue.
Jetzt wissen wir ja aus diesem Podcast auch, laut Professor Maximilian Fichtner, dass eben zum Beispiel Unternehmen wie BYD mit ihrer Blade-Batterie, die ausschließlich auf LFP setzt, dann eben auch diese super starken Reichweiten hinbekommt. Jetzt wissen wir von einem anderen Insider, dass diese Blade-Batterien gar nicht mit NMC funktionieren würden. Und deshalb wundere ich mich einfach, dass die Wolfsburger das irgendwie hinbekommen haben, diese Einheitszelle eben mit beiden Batteriezellchemien hinzubekommen. Ist zum Beispiel die Kühlung von NMC-Einheitszellen nicht komplett anders als zum Beispiel ja, die Kühlung von LFP-Batterien in dieser Einheitsarchitektur?
Also man setzt auf einen Cell-to-Pack-Ansatz, was durchaus zeitgemäß ist. Das heißt, man möchte auch sich Komponenten beim Modul sparen. Ich denke, das Thermomanagement der Zellen hat man entsprechend adressiert. Und es ist auch abhängig von der Anwendung. Also auch, wie schnell wollen und können wir das Fahrzeug am Ende des Tages laden. Ich denke, wenn man es schaffen möchte, alle Zellchemien innerhalb eines Gehäuses zu balancieren, dann muss man bei anderen Eigenschaften Abstriche machen. Das könnte dann im Bereich Ladegeschwindigkeit, schlimmstenfalls Lebensdauer sein. Aber man muss es ja dann schaffen, dass man mit diesem standardisierten Format immer noch alle Downstream-Effekte einer bestimmten Zellchemie einfängt. Das ist wieder der Unterschied zwischen dem standardisierten Produkt, was als Lego-Block die Skaleneffekte ermöglichen soll, und dann der technisch vollendeten, perfekt auf eine Anwendung zugeschnittene Zelle. Und der BYD-Ansatz mit den Blade-Zellen, der ist halt durchengineert und das ist der Vorteil eines vertikal integrierten Autoherstellers, beziehungsweise müsste man sagen, eigentlich ein vertikal integrierter Batteriehersteller, der dann auch die Eigenschaften auf Pack-Ebene entsprechend kontrollieren kann. Aber da denke ich, da hat man mit der Einheitszelle schon ein sehr gutes Konzept entwickelt und ist sich dieser Probleme auf dem Pack-Engineering-Level bewusst. Da sind wir sehr gut drin in Deutschland.
Ja, wir haben in diesem Podcast hier über CATL und BYD berichtet. Die haben nämlich Natrium-Ionen-Batterien für Kleinwagen rausgebracht, beziehungsweise BYD will das noch tun. Warum hören wir da von VW so wenig? Weil ehrlich gesagt, aus unserer Sicht wäre das doch die ideale Zelle für beispielsweise den neuen ID Polo. Und jetzt gibt es zum Beispiel auch eine neuere Meldung noch, dass eben dieser VW-Partner Gotion eben auch eine Natrium-Ionen-Zelle im Rennen hat, die eine sehr, sehr beeindruckende Energiedichte von 261 Wattstunden pro Kilogramm mitbringt. Also, liebes Publikum, falls ihr die Zahlen da nicht so parat habt, zum Vergleich, CATL hat jetzt die zweite Generation ihrer Zellen mit 175 Wattstunden pro Kilogramm rausgebracht. Also schon sehr, sehr beeindruckender Wert. Ja, wie schätzt du das ein? Wird das alles im Hintergrund vielleicht jetzt irgendwie entwickelt mit Natrium-Ionen oder ist man jetzt erstmal sehr beschäftigt mit NMC und LFP und guckt sich das erstmal von außen an bei VW und PowerCo?
Das erinnert sehr an den Siegeszug vom LFP damals vor 5 Jahren. Wir hören jetzt überall von den Natrium-Ionen-Zellen und da ist auch was dran. Es könnte eine ähnliche Erfolgsgeschichte werden, einfach weil die nochmal einen Kostenvorteil erhoffen, wieder mit Abstrichen, was Reichweite und andere Eigenschaften betrifft. Aber die Geschichte könnte sich wiederholen und ich glaube, nochmal wird uns das nicht passieren, dass wir da drüber lächeln, dass so eine vermeintliche Low-Cost-Chemie kommt und die es nicht in die Anwendung schaffen würde. Ich gehe davon aus, dass jeder Zellhersteller in Europa irgendwo auf seiner Roadmap Forschung auch an Solid-State- und Natrium-Ionen-Batterien hat. Wir wissen auch aus den Primärquellen der PowerCo, man arbeitet an den Natrium-Ionen-Zellen. Also das Unified-Cell-Design ist kompatibel, die Linien sind soweit standardisiert, dass man da Drop-In flexibel ist. Und es gab auch Ankündigungen, dass man schon in ersten Fertigungslinien an diesen Produkten arbeitet. Das heißt, es gehört eigentlich zum guten Portfolio eines Zellherstellers heutzutage auch an Natrium-Ionen zu forschen. Wenn ich jetzt den Blick nach China richte, muss man auch sagen, alle top-chinesischen Zellhersteller haben entweder Natrium-Ionen-Produkte dieses Jahr angekündigt oder schon angekündigt, sie in die Massenproduktion zu überführen. Die Gaussian-Ansage, die jetzt jüngst kam, ist krass, weil die Energiedichte, die Gaussian da kommuniziert hat, äußerst hoch ist für eine Natrium-Ionen-Zelle. Der Rekordhalter vorher war im Endeffekt eine CATL-Naxtra-Batterie, wo man sich schon wundert, okay, was packen die da rein, dass man so viel Wattstunden pro Kilo realisieren kann. Und jetzt hat Gaussian das vermeintlich nochmal getoppt. Ich wäre sehr daran interessiert zu wissen, wie die das machen. Ich tippe darauf, dass es eine anodenfreie Zelle ist, die vielleicht mit Natriummetall arbeitet, weil irgendwie muss man ja diese energiedichten Vorteile holen. Was man aber sieht daran ist, diese Innovation, die ist in China schon präsent. Sie wird auch schnell in die Industrie überführt und da müssen wir als Europäer oder als Westen jetzt wieder den Schalter umlegen und sagen, wie machen wir das? Ist das die Zellchemie, die zukünftig auch in unseren Produkten verbaut werden sollte? Wenn ja, wie kriegen wir sie nach Europa möglichst schnell? Weil wenn wir jetzt 5 Jahre warten und dann eine ähnliche Situation haben wie mit dem LFP aktuell, dann ist der Zug abgefahren. Oder wir sollten uns vielleicht schon auf die nächsten Generationen von Zellchemien fokussieren und einen aussetzen. Das wäre aber schade, weil Natrium-Ionen hat echt Anwendungspotenzial.
Ja, so sehen wir das natürlich in diesem Podcast auch. Logisch, wir berichten ja relativ häufig über Innovationen auch im Bereich Natrium-Ionen-Batterien. Philipp, vorletzte Frage, Thema Geschwindigkeit. Uns kommt es hier immer so ein bisschen vor, als wenn wir ja 3 Jahre hinter diesen tollen Innovationen aus Asien liegen. Geht dir das nicht alles viel zu langsam, dass jetzt die Chinesen ankündigen, jetzt die neueste Generation zu veröffentlichen und wir haben von VW bezüglich Natrium-Ionen-Batterien noch einfach gar nichts gehört, wobei das doch wirklich wie Arsch auf Eimer passen würde, denn VW stellt ja traditionell kleinere Fahrzeuge her. Ich weiß gar nicht, warum die sich da gefühlt nicht rantrauen. Ich hoffe, hinter den Kulissen passiert da einiges.
Wir backen gerade sehr kleine Brötchen in Europa. Also wir lernen gerade zu produzieren im Gigawattstundenmaßstab. Das muss uns gelingen. Und dann können wir auch gucken, wie schaffen wir es dann möglichst schnell, neue Produkte in den Markt zu überführen. Aber ich glaube, wichtig, und das war auch das Signal, was wir in den letzten Jahren dann von den Pleiten der Zellhersteller mitgenommen haben, ist, wir müssen Firmen haben, die auch dazu in der Lage bleiben, Zellen zu produzieren und zu entwickeln. Erst skalieren, Umsatz erzeugen, profitabel werden, am Markt überleben. Und dann können wir uns auch über Innovation wieder eine Spitzenposition erarbeiten. Und Geschwindigkeit ist da absolut relevant. Und gerade auch im Bereich Autoentwicklung wird häufig der China Speed erwähnt. Da müssen wir noch aufholen. Und deswegen halte ich das für durchaus geschickt, sich da schon von den Chinesen ein Stück weit aufgleisen zu lassen über Technologiepartnerschaften. Vielleicht auch in Europa Joint Ventures zu formen, um dann auch die besten Produkte hier hinzukriegen. Es wurde auch schon vor 5 Jahren, als wir Gigafactories geplant haben, immer gesagt, wir kriegen nur die 2., 3. Generation von Equipment. Wir kriegen nicht die besten Materialien und auch schon gar nicht die besten Zellen. Und wenn wir da in Zukunft als Kontinent wirklich vorne mit dabei sein wollen, müssen wir aufholen.
Ja, ich bin ehrlich gesagt, Philipp, relativ optimistisch noch, was Natrium-Ionen angeht, weil das ist ja jetzt eine Technologie, die hat in Europa trotzdem eine lange Tradition, was die Forschung angeht. Wir haben aber auch hier ein paar Player, die eben schon, also ein paar Firmen, die eben schon sehr, sehr lange Natrium-Ionen-Batterien selbst erforschen, entwickeln, auch eben in kleinerem Maßstab dann auch produzieren. Und gleichzeitig wissen wir, das ist eine Drop-in-Technologie. Das heißt, liebes Publikum, wir müssen hier bei der Produktionstechnik nicht das Rad neu erfinden, sondern man kann im Prinzip das, was wir für Lithium-Ionen-Batterien nutzen, mehr oder weniger auch für Natrium-Ionen-Batterien nutzen, für diese Zellen, für die Zellproduktion. Das heißt, so schwierig kann das doch jetzt wirklich gar nicht sein, wenn man sich wirklich dazu bekennt und sagt, also als Entwicklungsabteilung bei PowerCo und sagt, ja, Natrium-Ionen-Batterien, das wird ein ernstzunehmender LFP-Konkurrent, das wollen wir genauso auch tun. Also vielleicht ist es aber auch einfach eine Strategie, das jetzt gerade im Hintergrund zu tun und eben nicht so breitbeinig wie mancher chinesischer Zellhersteller gerade aufzutreten und gleich immer bei ja jedem kleinen Erfolg an die Presse zu treten und zu sagen, wir produzieren jetzt hier Natrium-Ionen in Masse. Vielleicht kommt das eben, ja, vielleicht werden eben gerade kleinere Brötchen auch gebacken, jetzt auch mittlerweile sogar bei VW, die sagen, wir versuchen das hier erst zu perfektionieren und kommen dann vielleicht in 2 Jahren in der Massenproduktion damit schon auf den Markt, oder? Also könnte sowas sein, wie du bist ja mehr in der Branche unterwegs.
Ich denke, es ist eine Frage der Prioritäten auch. Also im Markt geguckt, wir haben in Europa Altris, Tiamat, wir hatten Faradion. Also wir haben schon Natrium-Ionen-Firmen der ersten Stunde gehabt. Wie immer in Europa und Deutschland eine sehr gute R&D-Landschaft, also wirklich Spitzenforschung in dem Bereich und die übliche Schwäche in der Industrialisierung. Und genau dieser Bottleneck, der könnte uns zum Verhängnis werden. Es muss eine Firma geben, die es dann wirklich schafft, den Markt mit diesen Produkten zu versorgen. Und die Kunden in Europa, die müssen sich auch dazu bekennen, diese Produkte europäisch einzukaufen. Das heißt, ohne Zellhersteller, der in der Lage ist, vielleicht 10 Gigawattstunden Maßstab zu produzieren, kann man sich diese Batterien vielleicht auch wieder am Anfang erst lieber importieren. Das heißt, wir müssen erstmal diese Strukturen schaffen, dass wir einen Zellproduzenten haben, der dann auch in der Lage wäre, diesen Drop-in zu meistern. Und wenn ich jetzt ein Zellhersteller bin, der sich auf dem Markt etablieren möchte, dann würde ich mich erstmal zu meinen Kunden committen und sagen, okay, ihr kriegt erstmal das Produkt, was wir euch in Aussicht gestellt haben, und das liefern wir in sehr hoher Qualität. Die Natrium-Ionen-Batterie, die diffundiert ja jetzt auch gerade in den globalen Markt rein. Wir sind, glaube ich, aktuell bei unter 1% des Volumen globals. Optimistisch sind wir vielleicht bei 15-20% in ein paar Jahren, wenn so Energy Storage und Entry E-Mobility Lösungen skalieren sollten. Das heißt, es wird immer diese Dual Strategy geben, Lithium-Ionen und Natrium-Ionen. Wenn ich mir eine Roadmap vorstelle, habe ich immer meine Premium-Chemie, meine Volumen-Chemie und vielleicht dann von unten noch die Low-Cost-Chemie für den Energiespeicher, für die Einstiegsmodelle. Und es muss sich eigentlich einer zu dieser Technologie bekennen. Und ist die Frage, macht man das über Linien, die gerade aufgebaut werden, die versuchen, möglichst stabil zu laufen? Oder gründen wir dafür vielleicht ein neues Venture, holen uns vielleicht sogar irgendwie einen Technologiepartner nach Europa? Das wollen wir auch mit dem Industrial Accelerator Act bewirken, dass wir hier Partnerschaften auf Augenhöhe haben und vielleicht so mit Natrium-Ionen-Batterien versorgt werden. Weil wir müssen es irgendwie schaffen, diese Skalenlücke in den Gigafactory-Maßstab zu überbrücken.
Ja, da drücken wir natürlich die Daumen. Philipp, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Insights, die du uns heute hier aus der Branche geliefert hast. Liebes Publikum, schreibt ihr uns mal in die Kommentare, was erhofft ihr euch von PowerCo, von VW so in den nächsten Jahren, was da in Sachen Zellfertigung passieren soll. Ja, ansonsten sind wir wieder am nächsten Sonntag für euch da. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.